Auch heute wird der treue Herr seine Gnade aufs Neue erweisen. Wir sind im Glauben und in große Erwartung gekommen. Und wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt, wird nicht zu Schanden werden. Wer von Menschen etwas erwartet, wird von den Menschen enttäuscht werden. Wer es von Gott erwartet, wird alles empfangen, was er bereitet hat. Auch heute grüßen wir alle, heißen alle herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Vom äußersten Norden dieses Kontinents, von Finnland, wie schon gestern erwähnt, über Polen, Tschechien, Slowakei, über Italien, Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Holland. Wir sind einfach hier versammelt, international versammelt. Sogar aus Kapstadt haben wir unsere drei Brüder, die sich in unserer Mitte wohlfühlen. Eigentlich gehören wir alle zusammen, weltweit. Wir sind eine große Familie und werden ja beim Hochzeitsmahl des Lammes aus allen Völkern, Sprachen und Nationen am gleichen Tisch sitzen und gemeinsam dem Herrn danken für das, was er aus Gnaden an uns allen getan hat. Wenn ich an unsere Brüder aus Afrika denke, dann erfüllt es mich mit ganz besonderer Freude. Seit über 30 Jahren habe ich die afrikanischen Länder bereist und betreut, und die Frucht, die daraus entstanden ist, ist so gewaltig. Wohin ich jetzt komme, ob in die USA, nach Kanada, nach Athen, wo immer es sein mag, treffe ich Brüder aus Afrika, die irgendwann in einer Versammlung saßen und Gottes Wort gehört haben, und aus dem Sudan und wo immer es sein mag, überall sind Brüder, die irgendwann das Wort gehört, innerlich ergriffen und dann in andere Länder ausgezogen sind. Heute haben wir ja auch unsere Brüder aus Brüssel, aus Paris, aus Orléans, aus Lyon, von überall. Und es sind Brüder, die der Herr wunderbar gebraucht hat. Dann haben wir unsere Brüder hier, Bruder Müller, ein Diener des Wortes seit Generationen. Einfach schön, dass Gott in allen Sprachen Brüder hat, die sein Wort verkündigen. Bruder Kopfer, der ja Deutsch und Französisch ist, Elsass war ja mal Deutsch und dann auch nicht, aber wir sind einfach alle im Herrn verbunden. Dann unsere Freunde aus Prag, aus Bratislava, ja von überall, von Süd und Nord. Und wenn wir dann noch daran denken, dass die Andacht übertragen wird, dass sie in Chile gehört wird und in anderen Ländern, dann sind wir einfach dankbar. Im Übrigen habe ich aus Chile die besten Nachrichten des Jahres 2004. Ihr habt von der Reise im Oktober gehört und dann auch im Dezember. Insgesamt habe ich jetzt genau 160 Brüder und Schwestern in Chile getauft, die erst seit Januar vergangenen Jahres die Botschaft gehört, überhaupt Kontakt mit uns bekommen haben und auch mit dem Herrn bekommen haben. Heute, vor 3 Wochen, habe ich die letzten 4 in Santiago bei Mondschein getauft. Einfach schön, dass der Herr die Seinen herausruft und wir möchten unsere Geschwister in Chile ganz besonders herzlich grüßen und ihnen allen gottesreichen Segen wünschen. Dann weiter nach Peru, durch ganz Süd- und Lateinamerika und ja, die ganze Welt bis hin nach Nepal und wo immer Menschen sich heute einschalten, um mit uns das Wort des Herrn zu hören. Es ist wunderbar, dass Gott uns diese Gelegenheit geschenkt hat. Aber, wie ich gestern Abend feststellte, nach der Predigt, als ich in der Wohnung angekommen war, ging das Telefon und ein Palästinenser, der in Deutschland Verantwortung für die Moslems aus den Gebieten trägt, hat mich angerufen und er wollte dringend mit mir sprechen. Ich brauche nur einen Termin zu geben, denn wir hätten den Propheten Mohammed nicht in ehrwürdiger Weise präsentiert. Und er ist mit der Botschaft sehr gut vertraut. Er sagte mir, Herr Frank, ich kenne Sie, ich habe das Werk lang genug beobachtet. Sie möchten ja nicht, dass wir als Moslems gegen den Propheten William Branham etwas sagen. Und wir als Moslems möchten nicht, dass ihr gegen unseren Propheten etwas sagt. Also Leute hören zu, Leute erfahren von dem, was veröffentlicht wird, was gepredigt wird. Aber soweit mir bewusst, haben wir über keine Religion etwas Nachteiliges gesagt. Ich habe dem netten Herrn versprochen, zu einem Gespräch bereit zu sein und habe dann natürlich darum gebeten, dass wir eine Grundlage haben müssen für das Gespräch. Und die einzige Grundlage, die ich akzeptiere, ist die Bibel, die Heilige Schrift. Und dann sagte er natürlich, darauf kann ich mich nicht einlassen. Geben Sie mir das Recht, meine Grundlage mitzubringen. Und dann habe ich gesagt, das können Sie tun, aber annehmen werde ich Sie nicht. Und dann kam natürlich einiges, was in der gesamten arabischen Welt auf der Tagesordnung ist. Es werden die Dinge genau umgedreht. Das, was die Palästinenser den Israelis antun, das wird in ihren Augen von den Israelis den Palästinensern angetan. Und er sagte mir, ob ich denn nicht wüsste, was die Israelis den Palästinensern alles antun. Und ich merkte die gleiche Verdrehung, die ich seit zig Jahren in der arabischen Welt festgestellt habe, besonders einmal in Syrien, in Aleppo, als der Prediger tatsächlich den Mut besaß und vor der ganzen Versammlung alles auf den Kopf gestellt und Israel beschuldigt hat. Ich habe dem netten Herrn noch gesagt, Gott ist in keiner Religion, auch nicht im Judentum. Gott ist nicht im Judentum. Gott ist nicht im Christentum. Gott ist in keinem Tum. Gott ist in Jesus Christus offenbar geworden. Es gibt nur eine Gottes Offenbarung auf Gottes Erdboden und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Und man muss der ganzen Welt sagen, dass die Religionen das größte Hindernis für die Menschheit ist, um überhaupt mit Gott in Verbindung zu kommen. Mal sehen, was nun alles noch wird. In jedem Fall haben wir die Aufgabe, das Wort Gottes zu verkündigen. Und bitte haltet für immer in eurem Herzen fest. Wir haben nicht nur die Aufgabe, das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit zu verkündigen, sondern gemäß 1. Timotheus 3, Vers 16, ist ja die Gemeinde die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde selbst, die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Sie trägt die göttliche Wahrheit. Und das ist die Aufgabe, das Vermächtnis, das Gott uns anvertraut, das Gott uns geschenkt hat. Einfach Menschenwort von Gottes Wort zu unterscheiden und auch zu trennen. Menschenwort ist Menschenwort. Je schneller wir es vergessen können, je besser. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wer das Wort Gottes in sich aufgenommen hat, der bleibt mit dem Worte in Ewigkeit. Vieles könnte gesagt werden. Ich möchte noch einen Vers aus Jesaja 51 lesen. Wir haben von Vers 1 bis 8 mitgelesen. Und dann steht in Vers 9 geschrieben, nach der Darlegung in den ersten Versen, werde wach, werde wach. Waffne dich mit Kraft, du Arm des Herrn. Werde wach, wie in den Tagen der Vorzeit, in den längst vergangenen Zeitläufen. Wenn wir von der Endzeit sprechen, von der nahen Wiederkunft Jesu Christi, dann verbinden wir damit den Wunsch, dass der Arm des Herrn offenbar werden würde, nach dem Wort der Schrift, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und wir möchten, dass dieser Sieg Gottes offenbar wird. Und wie ich schon sagte, die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Sie ist Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Sie ist der Leib Jesu Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und es muss dahin kommen, dass wir alle durch einen Geist, nämlich durch den Heiligen Geist, zu einem Leibe zusammengeschlossen werden und in einen Leib hineingetauft werden. Für uns als Richtschnur für diese Andacht aus dem Jakobusbrief, Jakobus 5. Kapitel von Vers 7. Und dann werden wir kurz auf das Zeitgeschehen eingehen und dann wieder auf dieses Wort zurückkommen. Jakobus 5. Kapitel von Vers 7. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt, so haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Wir haben es gestern Abend aus voller Überzeugung gesagt. Die Verheißungen, die Ankündigungen dessen, was vor der Wiederkunft Jesu Christi geschehen muss, erfüllen sich vor unseren Augen. Wir haben die Worte aus Matthäus 24, 33 und andere Schriftstellen erwähnt, in denen der Herr selber gesagt hat: Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Dann haben wir das Wort aus dem Lukas-Evangelium, dem 21. Kapitel, gelesen, wo von den Wellen des Meeres geschrieben steht, wie wir es jetzt ja erfahren haben, am letzten Sonntag im Dezember 2004. Hier steht im zweiten Teil des Verses 25 in Lukas 21: Auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen. Das haben, ja, man schreibt oder berichtet von 140.000 in Südostasien erlebt. Welch eine Auswirkung ist, wenn ein Erdbeben geschieht und wenn die Wasser in Bewegung gesetzt werden und hohe Geschwindigkeiten bis zu 800 Kilometer die Stunde erreichen können, für uns doch unvorstellbar. Generell, wenn man mit dem Flugzeug abhebt, dann schon bei 350, 60, 70 hebt das Flugzeug schon ab. Und da mit einer solchen Geschwindigkeit und mit solch einer Wucht ist das Verderben gekommen. Wir werden heute einige Bibelstellen betrachten, die uns dreimal die Geburtswehen vor Augen führen. Einmal die Geburtswehen, die auf Erden vor sich gehen. Und dann die Geburtswehen mit Israel. Und die Geburtswehen mit der neutestamentlichen Gemeinde. Überall sind Wehen vor einer Geburt. Das wissen alle, die Mutter geworden sind. Ehe ein Kind geboren wird, kommen Schmerzen, es kommen Wehen und dann erst kommt die Geburt. Und das, was jetzt geschieht, ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was noch alles geschehen wird. Ich lese schon direkt zum Voraus, ehe wir noch in das Alte Testament zurückgehen, aus Offenbarung, dem 6. Kapitel. Es ist der Text des 7. Siegels und was zur Zeit geschehen wird, wenn das 7. Siegel Realität wird. Wir müssen uns auch das noch merken: Vor Öffnung der Siegel hat der Herr die Weisung gegeben, dass Bruder Branham nach Jeffersonville in die Heimatgemeinde zurückkehren sollte, weil die Zeit der Öffnung der Siegel gekommen sei. Aber zwischen der Öffnung und Offenbarung der Siegel und der tatsächlichen Erfüllung können Zeitspannen liegen. Und wie wir festgestellt haben, die ersten vier Siegel betreffen ja die 2000 hinter uns liegenden Jahre. Im ersten Siegel der Antichrist in seinem ersten Stadium, dann das zweite Siegel, dritte, vierte, betreffen die Gegenseite, nämlich, dass der Feind sein Wesen auf Erden treibt, natürlich alles unter frommem Schein. Und das fünfte Siegel zeigt uns die Juden, deren Seelen unter dem Brandopferaltar sind und um Rache schreien. Zum Teil hinter uns, zum Teil vor uns, weil geschrieben steht, geduldet euch, bis auch der Rest der Brüder den Tod ebenso wie ihr erlitten habt, erleiden werden. Also Vergangenheit, die 6 Millionen sind bei Gott nicht vergessen. Gott vergisst gar nichts. Und besonders, wenn es um sein Volk geht, bestimmt nicht. Aber ich will damit nur sagen, zwischen der Öffnung, der Offenbarung der Siegel und der Erfüllung können Zeitspannen liegen, die allein in der Machtbefugnis unseres Gottes sind. Er bestimmt über alles. Hier haben wir in der Zeit des sechsten Siegels, dass Menschen noch zu den Bergen rufen werden und zu den Felsen, dass sie bedeckt werden möchten. Es steht hier in Offenbarung, dem sechsten Kapitel von Vers 14, der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Das, was jetzt geschah, ist im Vergleich zu dem, was noch geschehen wird, eine Kleinigkeit. Und dann wird gesagt, und die Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien, verbargen sich in den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge und riefen den Bergen und Felsen zu, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes. Dann gehen wir direkt zur Offenbarung, dem 16. Kapitel. Und bitte unterscheidet jetzt zwischen dem sechsten Siegel und der siebenten Zornschale. Hier haben wir in Offenbarung 16 von Vers 17 die siebente Zornschale, die ausgegossen werden wird. Ich lese von Vers 19. Da zerfiel die große Stadt in drei Teile und die Städte der Völker stürzten ein und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, um ihr den Becher mit dem Glutwein seines Zornes zu reichen. Auch alle Inseln verschwanden und Berge waren nicht mehr zu finden. Vorhin waren sie noch da. Noch konnten die Würdenträger, die in ihrer Pracht einhergehen, rufen: Berge, fallet über uns, Felsen, bedeckt uns. Ja, hier nicht mehr. Hier waren die Berge nicht mehr da, die Inseln verschwanden, nichts war mehr zu finden, keiner kann sich dann mehr verbergen. Brüder und Schwestern, wir freuen uns darüber nicht. Wir tragen tiefes Leid, dass die Menschheit sich von Gott so abgewandt hat und dass in allen Religionen der Betrug so groß ist. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen, selbst im Christentum, in den 342 christlichen Denominationen, die gegenwärtig im Weltrat der Kirchen vereint sind, haben alle ihre Lehren und keiner denkt daran, zu glauben, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Und das schließt, und das sagen wir mit großem Schmerz, auch die letzte große Bewegung mit ein, die Pfingstbewegung, ist doch mit eingeschlossen, überall großer Betrieb, große Versammlungen, überall Bewegung, überall haben die großen Männer etwas zu bieten, aber sie leiten das Volk an dem vorbei, was Gott verheißen und was er gegenwärtig tut. Und dann nützen alle Wunder und Zeichen nicht, weil sie als Bestätigung des Mannes betrachtet werden und nicht als Bestätigung des Wortes Gottes. Wahre Knechte Gottes werden nie die Bestätigung auf sich beziehen, sondern wie im Urchristentum in Markus 16 in den letzten Versen geschrieben steht: Und der Herr bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Es ist doch nicht der große Charismatiker, nicht der große Prediger, sondern der große Gott, der seine Macht und Herrlichkeit offenbart. Aber damit die Schrift erfüllt werde, nicht nur Matthäus 24 und Markus 13, sondern auch Matthäus 7 von Vers 21, viele werden an jenem Tage kommen, nicht nur die, die den Rosenkranz gebeten haben oder Maria angerufen haben, auch die werden kommen, die große Wunder und Zeichen getan haben, die geweissagt haben, aber an Gott vorbei geweissagt haben. Brüder und Schwestern, die Sache ist wirklich sehr, sehr ernst. Wir können nicht nach dem gehen, was unsere Augen vielleicht wahrnehmen, sondern es muss bei uns Bestätigung finden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Alles muss am Worte geprüft werden und deshalb legen wir den großen Wert darauf, dass die biblischen Wahrheiten in der Gemeinde des lebendigen Gottes mit allem Ernst und auch mit aller Wahrhaftigkeit verkündigt und auch geglaubt werden. Wenn ich jetzt sage, dass es unsere heilige Pflicht ist, Gott nicht länger dadurch zu beleidigen, dass wir unbiblisch glauben und handeln, sondern Gott wohlgefällig zu werden, indem wir biblisch glauben, biblisch leben und biblisch handeln und so mit Gott in Übereinstimmung gebracht werden. Also, der Zeitpunkt kommt, Gott sei Dank, er kommt nach der Entrückung. Wir werden einiges miterleben, an wen, was über den Erdkreis kommen wird, aber den direkten Abschluss, den werden wir nicht mehr miterleben, weil der Herr wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Lesen wir einige Bibelstellen aus dem Alten und dann auch aus dem Neuen Testament. Im Propheten Jesaja, im 13. Kapitel, und das möge eben noch gesagt werden, wenn wir die Verheißung lesen, dass Gott einen Propheten nach dem Format des Elia senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dann ist es wichtig zu wissen, was der Tag des Herrn alles mit sich bringt. Und da haben wir die Beschreibungen, die mit dem Tag des Herrn in Verbindung sind, in einer mannigfaltigen Weise. Wir lesen zum Beispiel im Propheten Jesaja im 13. Kapitel von Vers 11, ja, vielleicht schon zunächst doch direkt von Vers 6. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Und jetzt kommt's. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie, wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich, einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte übergossen. Dann haben wir die nähere Beschreibung, was alles damit verbunden ist, sogar Sonne verfinstert sich, Vers 10. Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen lassen ihr Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht mehr scheinen. Hier haben wir, wenn wir diese Kapitel lesen, die Einzelheiten beschrieben, was alles in der Natur, was in Verbindung mit Israel, was in Verbindung mit der Endzeit und auch mit der Gemeinde steht. Alles ist in diesem Buch niedergeschrieben worden. Wer zum Beispiel in Jesaja 13 die Verse 4 und 5 gelesen hat, der hat festgestellt, dass es da schon um die letzte Zusammenballung all dieser Heere gehen wird, die gegen Jerusalem zu Felde ziehen werden. Wenn wir dann zu Jesaja 66 gehen, da haben wir die Beschreibung von Israel selber bis hin zur Erwähnung des Berges Zion. Lesen wir aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66, von Vers 4. Horch, Getöse erschallt von der Stadt her, horch, vom Tempel her. Also zu der Zeit, wenn das geschieht, wird der Tempel schon wieder stehen. Und der Tempel wird schon in Offenbarung 11 ausgemessen, wenn die beiden Propheten ihren Dienst in Jerusalem verrichten werden. Lass mich das heute noch einmal sagen. So wie die Juden, die Anteil haben möchten an dem, was Gott tun wird, wenn ihre Zeit gekommen ist, alle in das Land der Verheißung zurückkehren müssen, um dann, wenn der Moment kommt und Gott sich ihnen zuwendet, an dem Segen Anteil zu haben, den Gott dort geben wird. Genauso ist es doch mit allen Gläubigen in dieser Zeit. Wir müssen in das Wort der Verheißung hineingeführt werden, um Anteil an allem zu bekommen, was Gott noch tun wird. Wer außerhalb der Verheißungen stehen bleibt, der bleibt außerhalb dessen stehen, was Gott in der Vollendung aus Gnaden tun wird. Brüder und Schwestern, wir spielen nicht mit eurer Zeit und auch nicht mit der kostbaren Zeit, die Gott uns noch schenkt. Wir möchten einfach, dass die Gläubigen, die wahrhaft Gläubigen, die Übersicht bekommen, dass wir uns mit anderen nicht vergleichen können. Es ist unmöglich. Es gibt keine Vergleichsmöglichkeit der Gemeinde Jesu Christi mit allen anderen Gemeinden. Die Gemeinde des Herrn ist die bluterkaufte Schar, die Schar der Erstgeborenen, vor Grundlegung der Welt Erwählten, zu Söhnen und Töchtern Gottes, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und der er berufen hat mit dieser hohen und heiligen Berufung, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. So steht's in Römer 8 geschrieben. Und so ist es wahr und so geschieht und wird auch geschehen. Und dann das herrliche Wort im Hebräerbrief. Durch die Darbringung seines Leibes hat er alle ein für alle Mal geheiligt, die ihm gehorsam sind. Also jetzt wird nicht nur Glaube generell gefordert, sondern Glaubensgehorsam. Der Gehorsam muss mit dem Glauben und der Glaube muss mit dem Gehorsam verbunden sein. Lesen wir aus Jesaja 66 von Vers 6. Horch, Getöse erschallt von der Stadt her, horch, vom Tempel her, horch, der Herr zahlt seinen Feinden den gebührenden Lohn heim. Jetzt kommt's, mit Bezug auf Israel. Ehe sich Wehen bei ihr einstellten, ist sie Mutter geworden, ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, ist sie eines Knaben genesen? Jetzt kommt die direkte Beschreibung, worum es geht, von Vers 8. Wer hat so etwas gehört? Wer dergleichen je gesehen? Kann denn ein Land ein Land, kann ein Land, kann ein ganzes Volk an einem einzigen Tage ins Dasein gerufen oder ein Volk an oder durch ein einziges Mal geboren werden? Dann wieder die direkte Ergänzung des Gedankens, und doch ist Zion in Wehen gekommen und hat zugleich auch ihre Kinder geboren. Hier haben wir schon den Hinweis für Israel, für den Berg Zion, auf dem die 144.000 in Offenbarung 14 gezeigt werden. Brüder und Schwestern, die Propheten und auch besonders Johannes auf der Insel Patmos hat ja den Heilsplan Gottes schon in der Verwirklichung, in der Vollendung gesehen. Bei Gott sind alle Dinge schon da, auch wenn sie noch erst geschehen müssen. Bei ihm ist alles fest beschlossen und es geschieht so, wie er es verheißen hat. Was den Tag des Herrn betrifft, so haben wir im 1. Thessalonicher im 5. Kapitel diesen wunderbaren Hinweis. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel von Vers 1. Was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Vielleicht sollte es hier gesagt werden, ihr müsst euch die Briefe zunächst ohne Kapiteleinteilung vorstellen. Die Kapiteleinteilung stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die Verseinteilung ebenso. Vorher ist durchgeschrieben worden, auf Pergamentrollen durchgeschrieben worden. Die Einteilung in Kapitel und Verse ist erst später erfolgt. Und wenn wir jetzt hier lesen, meinetwegen im 1. Vers, im 5. Kapitel, dann müssen wir zurückgehen zu Kapitel 4, um zu wissen, worauf er Bezug genommen hat, als er sagte, von Zeit und Stunde, was das betrifft, bedürft ihr keine schriftliche Belehrung. Vorher hat Paulus doch geschrieben, besonders von Vers 13, wie es mit der Wiederkunft des Herrn geschehen wird. Und er sagt hier, ich möchte euch nicht im Unklaren lassen, Vers 13, zweiter Teil, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und hier sind einige Merkmale, die sich alle zu Herzen nehmen sollten, nicht nur wir und alle, die biblisch glauben, sondern auch alle, die sich noch zurechtbringen lassen möchten. Wenn der Herr wiederkommt, dann kommen alle in Christo Entschlafenen mit ihm, denn sie werden zuerst auferstehen. Lass es mich lesen in Vers 14, 1. Thessalonicher 4. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenbringen. Sie werden dabei sein, denn die Toten werden zuerst auferstehen. Wenn irgendjemand kommt und sagt, die Parousie sei schon geschehen, nein, das werden wir bis ans Ende betonen. Jedes Ereignis von heilsgeschichtlicher Art und Bedeutung ist immer mit der Realität verknüpft. Der Herr wird wiederkommen und die in Christo Entschlafenen werden zuerst auferstehen und wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn werden verwandelt werden. Das ist die Heilige Schrift. Und hier haben wir dann in Vers 16 den Ausspruch, den der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht. Also zuerst muss der Weckruf ergehen. Und wer den Weckruf näher kennenlernen möchte, der muss zu Matthäus 25 gehen. Da ertönt der Weckruf, denn die Jungfrauen schliefen alle ein, sowohl die Törichten als auch die Klugen. Aber zur Mitternacht war nicht nur ein Geschrei, es war ein Weckruf, wach zu rütteln, um nicht wieder einzuschlafen. Manche Leute im Natürlichen haben die Eigenart, die Angewohnheit, nachdem sie geweckt wurden, möchten sie gern den Schlaf noch ein wenig verlängern. Das darf man nicht. Im Geistlichen darf man das nicht. Der Weckruf ist ergangen. Wir schlafen nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind wach geworden. Es ist Licht geworden zur Abendzeit. Der Weckruf ergeht und die wahre Gemeinde, die Brautgemeinde, schläft nicht wieder ein, sondern hat die Aufgabe, den Weckruf in alle Welt hinaus zu posaunen, damit alle, die zur Brautgemeinde gehören, wachgerufen werden. Aber um das noch einmal zu betonen, nachdem Paulus im 1. Thessalonicher 4 alles dargelegt hat von der Entrückung und wie es sein wird, direkt in Kapitel 5 Bezug nehmend auf das große Ereignis, sagt er, was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftlichen Belehrung. Und wir können hier nicht weiter darauf eingehen, aber er kommt auf den Tag des Herrn. Und das ist wiederum ein Geheimnis. Im ganzen Alten Testament ist der Tag des Herrn der schreckliche, der furchtbare Tag. In Apostelgeschichte, im 2. Kapitel, im 20. Vers, ist dieser Tag der große und herrliche. Ja, und dann sind alle mit ihrem Latein, mit ihrem Griechisch, mit allen Sprachen am Ende und brauchen Offenbarung, um die Sache auf einen Nenner zu bringen. Für uns ist der Tag ein herrlicher Tag, ein glorreicher Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und der Tag des Herrn und der Tag Jesu Christi wird so nah beieinander liegen. Hier die Entrückung und dann der zweite Abschnitt. Wir könnten all die Bibelstellen lesen. Ich habe sie mir notiert, habe mir all diese Bibelstellen aufgeschrieben, um sie möglichst auch euch weiterzugeben, damit ihr wisst, dass es auch im Neuen Testament geschrieben steht und dass wir den Unterschied zwischen Tag des Herrn als furchtbarer Tag, der Tag der Abrechnung und der Tag Jesu Christi, der für uns von größter Bedeutung ist, um diesen Unterschied aus Gnaden zu sehen. Merkt euch einfach die Bibelstellen, die ich mir notiert habe. Apostelgeschichte 2, Vers 20. Sonne, wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Schlagt es nach in euren Bibeln, der große und herrliche. 1. Korinther, 1. Kapitel, 8. Vers. Korinther 1, Vers 8. So, dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dasteht. 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 14. Dass wir euer Ruhm sind, wie ihr es für uns seid, am Tage unseres Herrn Jesus. Philipper 1, Vers 6, der sein gutes Werk in euch vollendet, bis auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 10, damit ihr auf den Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht. Und dann Philipper 2, Vers 16, haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Wir sehen, wie die Apostel im Neuen Testament das Wort der Wahrheit recht geteilt haben, wie sie die Zuordnung vollzogen haben mit dem prophetischen Wort, haben für die Gemeinde geschrieben, was auf sie zutrifft, und dann für Israel, was für Israel zutrifft, alles geordnet. Vielleicht für uns als Deutschsprachige sollte auch einmal gesagt werden, wie es auch schon geschehen ist, wir haben in unserer Sprache wohl mit die besten Übersetzungen, die man auf Erden haben kann. Aber es gibt einige wenige Punkte, die unsere Reformatoren nicht durch Offenbarung gesehen haben. Und das ist der Gedanke mit dem jüngsten Tag und mit dem jüngsten Gericht. Wenn ihr in unserem Lande jeden Menschen fragen würdet, der Allgemeinbildung hat, und ihr würdet fragen, was verstehst du unter dem jüngsten Gericht? Dann würden alle antworten, das Endgericht, wenn Gott der Herr sein Urteil sprechen wird. Und das stimmt. Aber es stimmt nicht, wie es die Bibel sagt. Die Bibel spricht nie vom jüngsten Tag, sondern vom letzten Tag. Und in allen Sprachen auf Gottes Erdboden steht letzter Tag. In keiner Übersetzung auf Erden steht jüngster Tag oder jüngstes Gericht, sondern letzter Tag, letztes Gericht. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, ist auch so, in der Elberfelder Übersetzung steht überall, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 40, steht geschrieben, auch in allen französischen, englischen, spanischen, in allen Übersetzungen, in den russischen, polnischen, in allen Übersetzungen steht einstimmig geschrieben, zum Beispiel Johannes 6, Vers 40, wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Bei uns steht am jüngsten Tage. Aber hier ist der Punkt. Nach den letzten Tagen, soll ich euch all die Bibelstellen vorlesen? Von den letzten Tagen, die habe ich mir in die Bibel hineingeschrieben, um sie immer, wo immer ich bin, ob in Deutsch oder Englisch, dass ich es vorlesen kann. Von den letzten Tagen haben wir im Alten und Neuen Testament viele Bibelstellen. In den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und seit Pfingsten leben wir in den beiden letzten Tagen. Und diesen letzten Tagen folgt nur noch ein letzter Tag, der siebente Tag, das siebente Jahrtausend. Zeit hat begonnen, Zeit wird enden, Ewigkeit hat nicht begonnen und wird auch nicht enden. Wenn also unser Herr spricht, ich werde ihn am letzten Tage auferwecken, dann wissen wir, dass die Auferstehung direkt an den Anfang des letzten Tages kommt. Direkt am Ende der beiden letzten Tage, am Anfang des letzten Tages. Und das ist der Tag Jesu Christi, auf den wir alle warten. Welch eine herrliche Übereinstimmung des Wortes. Genauso in Johannes im 6. Kapitel, Vers 54, Johannes 6, Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Johannes 11, Vers 24, ich weiß, dass er bei der Auferstehung am letzten Tage auferstehen wird. Johannes 12, Vers 48, das Wort, das ich verkündigt habe, wird sein Richter sein am letzten Tage. Man kann diesem Thema nachgehen und sehen, wie alles in der Heiligen Schrift geordnet wurde. Doch ihr merkt, wir brauchen Offenbarung auf Schritt und Tritt. Ohne Offenbarung können wir keinen Schritt im Reiche Gottes gehen. Noch die anderen Stellen, die ich notiert habe, was die Endzeit betrifft und auch das, was mit dem Tag des Herrn verbunden ist. Merkt euch Joel, Kapitel 2, Vers 10 und 11. Der Himmel wankt, die Erde bebt, Sonne und Mond verfinstern sich, Sterne verlieren ihren Glanz. Joel 3, Vers 4 und 5. Sonne verfinstert sich, der Mond verwandelt sich in Blut, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Joel 4, Vers 14 bis 17 zusammengefasst. Sonne und Mond verfinstern sich, Sterne verlieren ihren Glanz. Sephania 1, Vers 14. Der große Tag des Herrn, ein Tag des Zornes und der Zertrümmerung. Und jetzt kommen wir neu auf den Punkt, Malachi 3, 22 und 24, in den Bibeln, die vier Kapitel haben, Vers 5 und 6. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ihr der große und furchtbare oder schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir merken den Ernst der Sache. Ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt, hat Gott Sorge dafür getragen, dass in unserem prophetischen Zeitalter ein prophetischer Dienst geschieht. Und wie in den Tagen des Elia, dass Gottes Volk zusammengerufen werde und dass die Entscheidung getroffen wird, wenn der Herr Gott ist, dann dienet ihm. Amen. Und das Volk versammelte sich und alle Herzen wurden dem Herrn wieder zugewandt. Und dann haben wir die Bestätigung, wie auch schon so oft gesagt, in Matthäus 17, Vers 11 bis 13, die Bestätigung des zukünftigen Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dann Markus 9, Vers 11 bis 13. Und wer es genau wissen möchte, kann es nachlesen. In Matthäus 17 bezieht sich unser Herr auf den Dienst Johannes des Täufers, nachdem er die Verheißung des Elia noch einmal bestätigt und für die Zukunft als gültig hingestellt hat. Aber in Markus 9 bezieht sich der Herr nicht bei der Bestätigung des schon erfolgten Dienstes auf Johannes den Täufer, sondern auf Elia, den Tisbiter, wie von ihm im 1. Könige im 19. Kapitel geschrieben steht. Und da ist tatsächlich das Schlüsselwort, nämlich die letzten paar Worte in der letzten Zeile, wie von ihm geschrieben steht. Von Johannes dem Täufer war noch kein Wort geschrieben, aber von dem Elia war schon geschrieben. Und so hat unser Herr einfach gesagt, wie von ihm geschrieben steht. Merkt ihr, wie Gott die einen an der Sache vorbeiführen und die anderen in die Sache hineinführen kann? Und wer meint, etwas zu wissen, der soll sich mal vor dem Herrn beugen und bei ihm melden und sagen, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Wir sind einfach dankbar, dass der Herr uns sein Wort geoffenbart hat. Und ich möchte, dass ihr es ein für allemal wisst. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, sondern haben euch das prophetische Wort, das Gott uns anvertraut und in allen Einzelheiten aus Gnaden geoffenbart hat, verkündigt. So wie es seinem Knecht und Propheten zuteil geworden ist. Ich wollte noch eine Anzahl Bibelstellen lesen, was den Tag des Herrn betrifft, was die Wehen betrifft, noch was Israel und die Gemeinde betrifft. Aber auch wenn wir alles wüssten, was kommen wird und besonders, was nach der Entrückung kommen wird, nützt uns nichts, es sei denn, wir sind bereit. Noch steht geschrieben in Matthäus 25, Vers 10, und die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl ein, mit ihm zum Hochzeitsmahl ein, und die Tür ward verschlossen. Also muss es eine Brautgemeinde geben, die sich aus den klugen Jungfrauen zusammensetzt. Auch da haben wir einige Begriffe. Gemeinde, Leib, Jungfrau und so weiter. Und Braut, Jungfrau bedeutet unberührt, nicht geistliche Hurerei getrieben, nicht weitergemacht mit all den falschen Lehren. Ihr wisst, wer als die große Hure Babylon dargestellt wird, in Offenbarung dem 17. Kapitel. Und wenn sogar von den 144.000 aus den 12 Stämmen Israels geschrieben steht, dass sie sich mit Weibern nicht befleckt haben, dann muss einfach deutlich gesagt werden, die 144.000 gehören vorher nirgends hin. Sie warten auf den Zeitpunkt, bis die beiden Propheten kommen. Und sie sind rein. Sie haben sich nicht vermischt und nicht die Lehren der Heiden angenommen. Gegenwärtig gibt es etwa 130 verschiedene christlich-jüdische Glaubensrichtungen im Heiligen Land. So wird berichtet. Und alle haben ihre Deutungen, alle haben ihre eigene Lehre, aber die Gemeinde Jesu Christi ist herausgenommen worden aus allen kirchlichen Lehren, aus allen traditionellen Lehren, aus allen Überlieferungen. Und wir denken nicht daran, geistliche Hurerei zu treiben, sondern möchten geheiligt werden im Wort der Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Für uns als Gläubige noch zwei Worte. Das erste aus dem Judabrief. Hier haben wir die ganz ernste Mahnung im Judabrief. Im 5. Vers steht geschrieben, Judabrief 5. Vers, ich will euch aber daran erinnern, die betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt, dass der Herr zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet beim zweiten Mal, aber die, welche nicht glaubten, vernichtet hat. Ein ganz ernstes Wort. Der Glaube an Gott, der Glaube, wie die Schrift sagt, ist notwendig, einfach notwendig. Wir können nicht mehr glauben, was Menschen sagen, was Gemeinden sagen, wir können nur glauben, was Gott verheißen und was Gott in seinem Worte gesagt hat. Auch innerhalb der Botschaft sei allen Brüdern und allem Volke auf der ganzen Erde gesagt, im abgeschlossenen Zeugnis der Heiligen Schrift darf nichts hinzugefügt werden. Was Gott offenbart, steht schon im Worte Gottes geschrieben. Und es ist uns aus Gnaden geoffenbart worden. Nichts darf hinzugefügt und nichts darf weggenommen werden. Kommen wir mit diesem Wort, das sehr ernst ist, beim ersten Mal in Herrlichkeit herausgeführt, große Wunder und Zeichen. Und dann kam die Zeit der Prüfung, die Zeit des Murrens, die Zeit der Bewährung. Und siehe da, die Prüfungen wurden nicht bestanden. Sie murrten gegen Mose, sie murrten gegen Gott, waren mit nichts zufrieden, Brüder und Schwestern, auf dass es sich jetzt nicht wiederhole. Lasst uns in die Ruhe Gottes eingehen. Wir warten nicht vergeblich. Wir brauchen Geduld, bis die Stunde Gottes kommt. Wenn ich etwas beschleunigen könnte, hätte ich es längst getan, aber manchmal drängt sich mir der Eindruck auf, dass man eher ein Hindernis sein kann, als zur Beschleunigung beitragen. Aber lasst uns alle gemeinsam Gnade bei Gott finden, die Vergangenheit hinter uns zurücklassen und in der Gegenwart Gottes in die Zukunft schauen, in der Überzeugung, dass Gott alles herrlich hinausführen und wohlmachen wird. Im 1. Petrus, im 1. Kapitel, haben wir von Vers 13 die ernste Mahnung, die wir uns alle mit auf den Weg nehmen wollen. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Ich bleibe hier einen Moment stehen. Das kommt noch ein wenig deutlicher hervor, wenn man den zweiten Teil liest, den ich jetzt lesen werde. Und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung oder bei der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Beides ist richtig. Die Gnade Gottes wird uns durch die Offenbarung Jesu Christi zu einer göttlichen, lebendigen Realität. Dann reden wir nicht nur von der Gnade, dann haben wir sie persönlich erlebt. Denn dann hat Gott uns sein Ja gegeben. Wem er sich offenbart, dem hat er sich ein für allemal geoffenbart. Wenn Johannes schreibt von der Insel Patmos, von der Offenbarung Jesu Christi, Brüder und Schwestern, er hat den Herrn gesehen. Wir haben es euch oft genug gesagt, Offenbarung trägt in sich den Gedanken, alles, was vorher verdeckt und verhüllt war, wird einfach geoffenbart. Der Vorhang wird weggezogen und man kann den sehen, von dem die Rede ist. Johannes hatte die Offenbarung Jesu Christi. Hast du sie? Habe ich sie? Aus Gnaden haben wir sie empfangen. Ich habe es euch schon gesagt, als ich Anfang der 80er Jahre auf die Insel Patmos gereist bin, mit einem solchen Verlangen. Hier war 79 doch alles zu Ende. Ich wusste nicht ein noch aus. Und ich will nicht Einzelheiten erzählen, aber in innerer Not bin ich nach Ägypten und bin dann nach Griechenland und bin auf die Insel Patmos. Ich habe mit Gott, dem Herrn, geredet, geweint, gerungen, gesagt, geliebter Herr, wie geht es weiter? Habe ein Kapitel nach dem anderen gelesen und um den See gegangen. Und ich sage euch, seit der Zeit hat Gott mir einen wunderbaren Zugang zur Offenbarung geschenkt. Nicht, weil ich auf Patmos war. Auf Patmos können viele sein. Man muss durch denselben Heiligen Geist in die Wahrheit des Wortes hineingeführt werden. Und nur der Heilige Geist offenbart die Tiefen Gottes und die Tiefen des Wortes. Wir haben von Bruder Branham, ja das Zeugnis, das sich der Herr ihm persönlich geoffenbart hat. Er hat unseren Herrn tatsächlich einmal gesehen, sogar die Gestalt beschrieben, als er im Weizenfeld war, schön im Weizenfeld. Gelobt und gepriesen sei der Herr der Ernte. Der Herr der Ernte. Halleluja. Im Weizenfeld. Glory sei unserem Gott. Alle Dinge sind herrlich von Gott gefügt und geordnet worden. Zuerst schaute der Herr ein wenig seitwärts. Und als Bruder Branham den Namen Jesus aussprach, da wandte sich der Herr ihm zu. Und Bruder Branham sagte, solch ein Anblick. Und er fiel auf sein Angesicht und betete an. Brüder und Schwestern, auch wenn wir unseren Herrn nicht in Gestalt gesehen haben, wie geschrieben steht, ihr habt ihn nicht gesehen, aber glaubt an ihn. Wir glauben, er hat sich uns geoffenbart. Wir haben ihn gesehen, aus dem Wort gesehen. Wir können anbeten und Gott Dank sagen für die herrlichen Führungen. Und ich wiederhole, wenn hier geschrieben steht, von dem rüstigen Vorwärtsschreiten, vom nüchtern Bleiben, das möchten wir besonders allen Jugendlichen ans Herz legen und allen Gläubigen allgemein. Seid vom Geiste geleitet, wenn ihr auf der Arbeit oder mit Menschen spricht. Beginnt nicht mit den letzten Dingen, sondern mit dem ABC, mit dem Gläubigwerden. Und besonders alle Jugendlichen, plant euer Leben, als würde es 100 Jahre dauern, aber lebt, als könnte morgen oder heute der letzte Tag sein. Das trifft doch auf uns alle zu. Planen müssen wir alle. Aber wir alle, die wir im Irdischen noch planen, haben einen innigen Wunsch, ein Teil des Heilsplanes unseres Gottes zu werden, von dem im Propheten Jesaja geschrieben steht, wenn Gott einen Plan gefasst hat, wer will ihn daran hindern, dass er diesen Plan auch ausführe? Gott hat einen herrlichen Plan. Möge nichts an Verachtung auf die Gemeinde kommen durch eigenes Verschulden. Möge der treue Herr mit uns allen sein, uns nüchtern machen auf der Arbeit überall, ob Sonntag oder Alltag, einfach nüchtern in allen Dingen. Und dann haben wir ja schon gelesen im 13. Vers, und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Auf die Gnade, nicht auf irgendeine Gnade, sondern auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Das ist nicht nur Begnadigung, nicht nur Vergebung, das ist Gnade, in das Allerheiligste hineinzutreten und Gott zu begegnen, damit er zu uns reden und sich uns offenbaren kann. Und dann noch das Wort aus 1. Petrus, dem 2. Kapitel. Da haben wir es vom Glauben und vom Gehorsam. Ich werde nicht alle Verse lesen. Man müsste von Vers 1 bis 10 lesen. Ich will nur Vers 9 lesen. Ja, vielleicht muss man um des Zusammenhangs willen Vers 8 mitlesen. Und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Diese Bestimmung ist nicht zum Ungehorsam, sondern den Ungehorsamen ist bestimmt worden, dass sie sich stoßen. Und den Gehorsamen, die glauben, ist bestimmt worden, dass sie auferbaut werden auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, damit Gott eine Wohnstätte im Geiste auf Erden hat, ein Haus, eine Wohnung. Siehe, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein. Wenn wir immer wieder neu betonen, dass es auf den Glauben und den Gehorsam ankommt, dann wisst ihr, weshalb es geschieht. Ungehorsam folgte dem Unglauben vor 6000 Jahren dort im Paradies. Das gesamte Unheil ist über die gesamte Menschheit gekommen, wegen eines einzigen Unglaubens und Ungehorsams. Und dann der Ungehorsam hat die Übertretung nach sich gezogen. Unglaube, Ungehorsam, Übertretung, Trennung von Gott, der Tod. Das war's. Glaube, Gehorsam und Verbindung mit Gott, aus dem Tode in das Leben hinübergekommen. Und unser Herr spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin gekommen, auf dass sie leben und volles Genüge haben. Wie groß ist unser Gott? Wie herrlich ist sein Wort, wenn es uns geoffenbart wurde? Und wie groß wird uns die Gnade Gottes, die uns in und durch die Offenbarung Jesu Christi sichtbar, spürbar, erlebbar geworden ist. Wenn wir lesen, das Gesetz ist durch Mose gekommen und die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus, und wenn Paulus immer wieder von der Gnade spricht. Aber dieses Wort im Petrus spricht von der Gnade, die uns am Ende der Zeit, uns, die wir entrückt werden sollen, aus Gnaden geschenkt wurde durch die direkte Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Und alle, die an der Entrückung aus dieser Generation teilhaben werden, werden diese Gnade der Offenbarung Jesu Christi im ganz besonderen Maße schätzen. Von Gnade reden und predigen und singen können alle. Aber wir haben die Gnade durch die Offenbarung Jesu Christi von Gott, direkt als Geschenk bestätigt bekommen. Wir reden nicht nur davon, wir haben es empfangen. Uns ist die Gnade Gottes zuteil geworden. Der allmächtige Gott, der uns einen so schönen Anfang in diesem Jahr geschenkt hat. Wache und walte über uns. Er habe seinen Weg mit jedem Einzelnen. Er habe seinen Weg und seinen Willen mit der gesamten Gemeinde. Lasst uns bereit sein, im Glauben und Gehorsam dem Worte Gottes zu folgen und dem Herrn zu dienen, einander innig zu lieben und einander aufzunehmen, wie Gott uns in Christus Jesus aus Gnaden angenommen hat. Ihm, dem allmächtigen Gott, der uns in diesem Wirrwarr der Zeit die Offenbarung Jesu Christi aus Gnaden geschenkt und damit die Offenbarung aller anderen Geheimnisse, denn Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart. So danken wir Gott, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift gesagt hat. Und möge das Wort mit uns allen verbleiben und ausrichten, wozu es gesandt wurde. Seid nicht niedergeschlagen, habt Glauben, vertrauet dem Herrn. Er wird alles wohlmachen, herrlich hinausführen. Wir werden die Rechte des Herrn erhöht sehen und seine Gegenwart wird offenbar werden. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und anbeten. Singen wir vielleicht Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Und vielleicht noch glaube nur. Ihr das von Herzen? Amen. Dann lasst uns direkt beten. Was immer euer Anliegen sein mag, bringt es dem Herrn. Er hat es schon wohl gemacht. Auch Heilung und Rettung ist bereit. Am Kreuz auf Golgatha geschah beides. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt, hat uns mit sich versöhnt, hat all unsere Schuld von uns genommen, alle Sünde ward auf das Lamm Gottes gelegt und er ward für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm und durch ihn die Gerechtigkeit Gottes empfangen können, beim Geschenk unseres Gottes, so war das Blut geflossen und der Erlöser sein Leben gab, so war sind die Erlösten begnadigt, haben Vergebung ihrer Sünden empfangen. Ihr braucht es nur im Glauben anzunehmen und Gott dafür zu danken. Genauso ist mit der Heilung. Er war verwundet um unsere Übertretungen willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Göttliche Realität bei denen, die es von Herzen glauben, nehmt es an. Wir werden füreinander beten und der Glaube wird so lebendig und gewaltig werden, dass es einfach geschehen muss. Der Glaube leitet über zum Wunder und Gott sendet sein Wort und wir glauben es. Und das Wort, das er sandte, macht uns gesund, weil wir es aufgenommen haben. Lasst uns von Herzen danken. Halleluja, geliebter Herr und Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen für alle Worte der Heiligen Schrift. Wir danken dir für die Offenbarung Jesu Christi, für die Gnade, die uns in der Offenbarung geschenkt wurde, der Zugang zu allen Geheimnissen unseres Gottes. Geliebter Herr, rette alle, heile alle, befreie alle, verherrliche deinen Namen, bestätige dein Wort in alle, die es glauben. Halleluja, 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 Halleluja. Es ist geschehen. Gott hat es getan. Gott hat sein Wort bestätigt, an dir bestätigt, aufgrund der Autorität des Wortes Gottes. Seid ihr geheilt, gerettet, befreit durch das Erlösungswerk vom Kreuz auf Golgatha. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, Ruhm und Anbetung. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, im Namen Jesu Christi danken wir dir für diesen Tag, für den Anfang in diesem Jahr, den du uns aus Gnaden geschenkt hast. Du hast uns neuen Mut gegeben. Du hast uns im Glauben gestärkt. Und wir danken dir gemeinsam für dein wunderbares Reden und für die Offenbarung durch deinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und wir danken dir besonders für die Gnade, die uns durch die Offenbarung Jesu Christi geschenkt wurde. Wir danken dir dafür und wir danken dir, dass du mit uns sein wirst, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ich danke dir, getreuer Herr, dass du heute in unserer Mitte gewirkt hast, was für die Ewigkeit bleiben wird. gelobt und gepriesen seist du, Herr, unser Gott, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Singen wir noch, du bist würdig, du bist würdig. Sitzen.